Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben die Sendung Quellgrund eingeschaltet. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Michaela Hastetter von den Cruzadas de Santa Maria aus dem Studio München. Die Sendung heute zum Thema Christus, Licht des Paradieses, zum 20. Todestag von Olivier Messiaen. Neben mir darf ich Christian Lenze begrüßen, der die Tonbeispiele ausgesucht hat und in dieser Sendung auch die Originalzitate sprechen wird. Vielleicht ist Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, der französische katholische Komponist und Organist Olivier Messiaen, der von 1908 bis 1992 lebte, nur ein vager Begriff. Daher sei ein erster Zugang zu Messiaen über einen Ihnen möglicherweise bekannteren Künstler eingeschlagen, dessen Werk, wenngleich auf völlig andere Weise, doch eine große Ähnlichkeit mit der Musik Olivier Messiaens aufweist. Ich denke an den berühmten Baumeister der Sagrada Familia in Barcelona, Antoni Gaudí. Spätestens mit dem Besuch des Heiligen Vaters am 7. November 2010 in Barcelona gelangte diese so kühn erdachte Kathedrale zu Weltruhm. Bei der Einweihung sagte Benedikt der 16.
Antoni Gaudí war ein genialer Architekt und konsequenter Christ, dessen Fackel des Glaubens bis zum Ende seines Lebens brannte, das er in Würde und völliger Schlichtheit führte.
Dieses Wort könnte ebenso gut über dem Leben von Olivier Messiaen stehen. Auch er war ein genialer Künstler, dessen Fackel des Glaubens bis zu seinem Lebensende brannte. Nicht nur sein entschiedenes Christsein in den Spannungen der Kriegs- und Nachkriegsjahre verbindet Messiaen mit Gaudí. Auch die Ausrichtung seiner Kompositionen und ebenso die Quellen, aus denen er seine Musik schöpfte, zeugen von einer geistigen Verwandtschaft des französischen Musikers mit dem spanischen Architekten. So ließe sich auch das, was Papst Benedikt XVI. In seiner Predigt inhaltlich zur Kunst Gaudís in der Sagrada Familia vorbrachte, in überraschender Parallelität auf Messiaen hin aussagen, wenn wir die Rede von den Steinen, mit denen die Kathedrale erbaut wurde, mit Tönen ersetzen, die jene Klangkathedralen Messiaens so sehr auszeichnen.
Mitten in der Welt, im Angesicht Gottes und der Menschen, haben wir in einem demütigen und freudigen Glaubensakt ein immenses Bauwerk errichtet, Frucht der Natur und unermesslicher Anstrengungen der menschlichen Intelligenz, der Erbauerin dieses Kunstwerks. Es ist ein sichtbares Zeichen des unsichtbaren Gottes, zu dessen Ehre diese Türme emporragen. Wie Pfeile verweisen sie auf das Absolute des Lichts und dessen, der das Licht, die Erhabenheit und die Schönheit selbst ist.
In der Tat, nicht nur Gaudís Architektur, sondern auch Messiaens Musik strebt leidenschaftlich zu jenem Licht, das in Jesus Christus erschienen ist. Immer wieder finden sich in seinem Werk und den Kompositionskommentaren Anspielungen auf jenes Licht, von denen Messiaen schon in jungen Jahren überwältigt worden war. Zu einem der Zentralbegriffe seines Musikverständnisses, dem L'Éblouissement, was sich in seinem Sinngehalt auf Deutsch etwa mit überwältigt werden oder überwältigt sein durch die Blendung des Lichts wiedergeben ließe, gelangte der Komponist durch eine Erfahrung in der Kathedrale von Notre-Dame in Paris. Er war fasziniert vom Spiel des Lichtes in den bunten gotischen Glasfenstern. Eine Erfahrung, die ihn von nun an nie mehr loslassen sollte. Er selbst berichtet darüber.
Was geschieht in den Glasfenstern von Bourges, Chartres, in den Rosetten von Notre-Dame in Paris und in der wunderbaren, unvergleichlichen Glasarbeit der Sainte Chapelle. Zuerst gibt es eine Menge Menschen, große und kleine, die uns das Leben Christi, der heiligen Jungfrau, der Propheten und der Heiligen erzählen. Das ist eine Art Bilderkatechismus. Dieser Katechismus ist von Kreisen, Schildern, Kleeblättern eingerahmt. Er folgt der Farbensymbolik. Er stellt gegenüber und übereinander, schmückt und lehrt mit tausend Absichten und tausend Einzelheiten. Folglich sehen wir von Ferne, ohne Fernglas, ohne dass irgendeine Hilfe unseren unzulänglichen Augen zuteil wird. Nichts. Nichts als ein ganz blaues, ganz grünes, ganz violettes Fenster. Wir verstehen nicht, wir sind geblendet.
Mit den Farbklängen, voller Licht und Messiaens Farbassoziationen, sollte dem Hörer dieselbe Erfahrung möglich werden, die letztlich nur ein Ziel hat: durch die Schönheit der Klänge durchzubrechen in Richtung auf das Jenseits, auf das Unsichtbare und Unsagbare. Die künstlerische geistige Verwandtschaft von Messiaen und Gaudí geht sogar noch weiter und erstreckt sich bis hinein in dieselben Quellen, auf die beide für ihre Musik zurückgegriffen haben. Benedikt XVI. Hat es in seiner Predigt in Bezug auf Gaudis Werk der Sagrada Familia so ausgedrückt, was für Messiaen in gleicher Weise zutrifft.
In diesem Raum wollte Gaudí die Eingebung zusammenfassen, die er aus den drei großen Büchern erhielt, aus denen er als Mensch, als Gläubiger und als Architekt Nahrung zog. Das Buch der Natur, das Buch der Heiligen Schrift und das Buch der Liturgie. So vereinte er die Wirklichkeit der Welt und die Heilsgeschichte, wie sie uns durch die Bibel berichtet und in der Liturgie vergegenwärtigt wird. Er nahm Steine, Bäume und menschliches Leben in den Sakralbau hinein, um die ganze Schöpfung auf das göttliche Lob auszurichten, aber gleichzeitig brachte er die Retabel hinaus, um den Menschen das Geheimnis Gottes vor Augen zu führen, das in der Geburt, im Leiden, im Tod und in der Auferstehung Jesu Christi offenbart wird.
Wie stellt sich diese Tatsache bei Messiaen dar? Messiaen, der große Freund und Seelenverwandte des heiligen Franziskus, liebte über alles die Vögel und ihren Gesang, den er oft in seiner Freizeit der Natur ablauschte und seitenweise in Notenschrift transkribierte. Er war fasziniert von den Sternen, den Bergen und Schluchten und natürlich den Farben der Schöpfung. In seinem Tagebuch notiert er im Jahr 1977.
25. Juli, herrliches Wetter. Um 7 Uhr kommt die Sonne hervor und steigt hinter dem Grand Serre auf. Gegen 8 Uhr zeichnete die Sonne eine schöne Linie auf das Wasser und beleuchtet die kleinen Wellen. So entsteht ein Lichtschimmer auf dem dunklen See. Um 9 Uhr ist der See hellblau und die Sonne scheint auf kleine Wassertropfen und grünes Schilf. Die Tropfen funkeln, strahlend weißes Licht.
Alle diese Eindrücke, die er durch die Schönheit des Kosmos gewann, nahm sein künstlerisches Talent auf, das sie transformierte und in musikalische Formen goss. Alle diese kosmischen Anleihen aus der Natur, die seine Musik so sehr prägen, bleiben nicht beim Lob auf die Natur stehen. Vielmehr stellte Messiaen den Gesang der Vögel, das Wehen des Windes, die rot-orangen Felsen und die vielen anderen Schönheiten der Natur in den Dienst Gottes, um mit seiner Musik die Geheimnisse des Glaubens tiefer und unmittelbarer, als es die Worte vermögen, auszudrücken. Wie sehr das Buch der Natur, das Buch der Heiligen Schrift und das Buch der Liturgie bei Messiaen eine Einheit bilden, mag ein kompositorisches Detail aus einem seiner letzten Werke, dem Livre du Saint-Sacrement, für Orgel verdeutlichen. Im fünften Satz, den er dem neugeborenen Gottessohn gewidmet hat und mit dem das Geheimnis der Fleischwerdung Gottes, das Geschehen in Bethlehem aufstrahlt, kombiniert er das musikalische Motiv des gregorianischen Chorals »Pur natus est« – »Ein Kind ist uns geboren« – mit dem von der Orgel imitierten Vogelgesang des Olivenspötters. Damit deutet er in dem Orgelsatz »Pur natus«, der eigentlich dem Weihnachtsgeheimnis gewidmet ist, schon die Passion Christi und sein Ölbergleiden im Garten von Gethsemane an. Aus diesem kleinen Detail wird sehr schnell deutlich, dass auch bei Messiaen zur Inspirationsquelle der Natur, hier im Gesang des Olivenspötters, die der Heiligen Schrift und der Liturgie hinzutritt. Natur, Liturgie und Heilige Schrift sind dieselben drei Bücher, die Benedikt XVI. Als die Nahrung Gaudis bezeichnet und woraus er gefolgert hatte, was wiederum ebenso für Messiaen gilt?
So wirkte er auf geniale Weise am Aufbau eines menschlichen Bewusstseins mit, das in der Welt verankert, offen für Gott und von Christus erleuchtet und geheiligt ist. Und er verwirklichte das, was heute zu den wichtigsten Aufgaben gehört: die Überwindung der Spaltung zwischen menschlichem und christlichem Bewusstsein, zwischen der Existenz in dieser zeitlichen Welt und der Öffnung zum ewigen Leben, zwischen der Schönheit der Dinge und Gott als der Schönheit selbst. Antoni Gaudí verwirklichte all dies nicht mit Worten, sondern mit Steinen, Linien, Oberflächen und Spitzen. In Wirklichkeit ist die Schönheit das große Bedürfnis des Menschen. Sie ist die Wurzel, die den Stamm unseres Friedens und die Früchte unserer Hoffnung hervorbringt. Die Schönheit ist auch Offenbarerin Gottes, denn das schöne Werk ist, wie er, reine Unentgeltlichkeit. Es lädt zur Freiheit ein und entreißt den Menschen dem Egoismus.
Hören wir nach diesem ersten Zugang zu Messiaen, den wir über die geistig-künstlerische Verwandtschaft mit Antoni Gaudí eingeschlagen haben, nun einen Auszug aus dem Livre du Saint-Sacrement, nämlich jenen fünften Satz, Pur Natus, in dem sich in der Musik, Heilige Schrift, Liturgie und Schöpfung zu einer ungeahnten Einheit verbinden. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben die Radiosendung Quellgrund eingeschaltet, heute zum Thema Christus, Licht des Paradieses, zum 20. Todestag von Olivier Messiaen. Der französische Komponist Messiaen lebte nicht nur seinen katholischen Glauben, eher, so könnte man sagen, komponierte ihn auch. Seine Musik hat immer neue Ausdrucksformen und Aussageweisen gefunden, um das, wovon er selbst geblendet war, den anderen, seinen Hörern, zugänglich zu machen. Als ich einige Wochen vor dieser Sendung einem der großen Messiaen-Interpreten und Kennern seiner Musik, dem Pianisten Jean-Rodolphe Cars, der ursprünglich jüdischer Herkunft, über die Musik von Messiaen zum katholischen Glauben gefunden hatte und katholischer Priester geworden war, als ich ihm von dieser Sendung am heutigen Tag berichtete, schrieb er mir zurück: Falls Sie die Möglichkeit haben, einen kurzen Ausschnitt aus einem Werk hören zu lassen bei dieser Sendung, wäre ideal: Le Christ Lumière du Paradis, die Nummer 11 von den Éclairs sur l'au-delà. Dieses Stück, so schrieb er weiter, ist wie eine Brücke von der Erde zum Himmel. Es ist das letzte offizielle Stück vor Messiaens Heimgang. Gerne greife ich diesen Wunsch auf. Daher wollen wir uns in diesem zweiten Teil der Sendung Messiaens letztem großen Werk, den Streiflichtern über das Jenseits, zuwenden, mit dem er sich selbst auf die nie mehr endende Christusbegegnung, auf das Eingehen in das neue Leben vorbereitet hat. Warum hatte er gerade diesen Titel gewählt? In einem seiner letzten Interviews gab Messiaen folgende Auskunft über das Stück, das mit jedem Satz sozusagen einen anderen Seitenblick auf die Ewigkeit vermitteln wollte.
Ich stellte mir mich selbst vor einem Vorhang vor, in Dunkelheit, besorgt über das, was dahinter verborgen ist. Auferstehung, Ewigkeit, das andere Leben. Ich versuche einfach, mir vorzustellen, was passieren wird. Und das kann ich manchmal in Eclair, in Streiflichtern oder kurzem Aufleuchten wahrnehmen. Ich spreche natürlich über Christus, der das Licht der Auferstandenen sein wird. Sie werden im Lichte Christi erstrahlen.
Das Stück umfasst 11 Sätze, die sich vom Aufbau an der Offenbarung des Johannes orientieren und über die Engel mit ihren Zornesschalen zum himmlischen Jerusalem reichen, mit Christus, dem Licht der himmlischen Welt, woher auch der 11. und letzte Satz seinen Namen bekommen hat. Wie hat nun Messiaen diese Hoffnung, woraufhin er lebte, am Abend seines Lebens in Töne gekleidet? Betrachten wir dazu den letzten Satz der Éclair, Christ, Lumière du Paradis, noch etwas genauer, bevor wir ihn dann ganz hören werden. Während Messiaen für die irdische Wirklichkeit tongewaltige Klangkosmen geschaffen hat, stellt er hier, wie auch in den anderen christologischen Sätzen, Christus, das Licht des Paradieses, in äußerst zarten Klangschattierungen dar. Der große Orchesterapparat schweigt. Nur die Streicher, und diese in ihrer Anzahl noch einmal reduziert, ertönen, begleitet vom silbrigen Klang trillernder Triangeln. Überhaupt hat Messiaen für die Musiksprache des Paradieses alle klangliche Wucht zurückgenommen. Der Satz beginnt im mehrfachen Pianissimo und bleibt auch noch im Forte gedämpft. Auch das Tempo ist charakteristisch für Messiaens Ausdrucksweise, wenn es um die Ewigkeit geht. Langsam steht über dem Satz. Und an späterer Stelle wird in der Partitur ergänzt: unendlich ruhig und mit großem Ausdruck. Dadurch reduziert er alle Hektik, das Phänomen der Geschwindigkeit, von dem unsere Zeit so sehr geprägt ist, auf ein Minimum an Bewegung. Wir könnten damit sagen, im Paradies wird der Mensch von der Hetze, vom Selbsthetzen, vom sich hetzen lassen und von dem Gehetztwerden erlöst. Der ganz christusförmig gewordene bekommt Anteil am vollen Licht Christi. Nicht mehr die Glasfenster gotischer Kathedralen blenden ihn, sondern Christus ist ganz sein Licht geworden. Messiaen schließt sein Werk mit einem farbigen A-Dur-Akkord. A-Dur hat der Komponist in seiner Lehre von den Farbklängen mit der Farbe Blau konnotiert. Auch dieses Detail verweist auf die Ewigkeit des Himmels, in der sich das Getriebensein und Gezwungensein durch die Herausforderungen des Alltags beruhigt hat. Blau, der Farbe des Wassers und des Himmelsgewölbes, wird allgemein eine beruhigende Wirkung zugeschrieben. In Christus, so dürfen wir Messiaens musikalisches Testament mit dem A-Dur-Abschluss deuten, ist aller Umtrieb zur Ruhe, zur grenzenlosen Erfüllung gekommen. Dies war sein Glaube. Aus dieser Hoffnung lebte er, als er am 27. April 1992 im Béjon-Krankenhaus um 20.30 Uhr, also heute Abend fast auf die Minute genau vor 20 Jahren, in die Ewigkeit heimberufen wurde. Er lebte aus der Kraft der Auferstehung und hin auf die Auferstehung, was er nicht nur einmal bezeugt hat. 1978 sagte Messiaen auf einer Konferenz in Brüssel:
Alle wissenschaftlichen Forschungen, mathematischen Beweisführungen und biologischen Versuche zusammengenommen, haben uns nicht vor der Ungewissheit bewahren können. Im Gegenteil, sie haben unsere Unwissenheit noch vergrößert, indem sie uns immer neue Wirklichkeiten hinter dem zeigen, was man für die Wirklichkeit hielt. Die einzige Wirklichkeit ist in Wahrheit von anderer Art. Sie gehört in den Bereich des Glaubens. Wir können sie in der Begegnung mit ihm, der anders ist als wir, erkennen. Dazu muss man jedoch durch den Tod und die Auferstehung gegangen sein.
An anderer Stelle bekannte Messiaen:
Der Tod schreckt mich nicht, denn ich bin gläubig. Ich glaube an die Auferstehung.
Diese Überzeugung prägte ihn schon zu Lebzeiten. Und in diesem tiefen Glauben starb er, hinein in die offenen Arme Christi, der sein Licht war. Von daher versteht sich, dass gerade die dem Christusgeheimnis gewidmeten Sätze in höchstem Maße Schönheit widerspiegeln. Sie sind Widerschein des ewigen Lichtes und der ewigen Schönheit. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben im Laufe dieser Sendung uns der Person und dem Werk von Olivier Messiaen ein wenig anzunähern versucht. Vor allem ist er uns als ein zutiefst Glaubender begegnet, der aus der Gewissheit lebte, dass Christus das wahre Licht des Menschen ist. Lassen Sie uns daher am Ende dieser Sendung noch ein Wort von Josef Ratzinger aufgreifen, das er in seinem Buch »Der Geist der Liturgie« geäußert hat. Er schrieb damals in Hinblick auf die zeitgenössische Kunst, dass es auch heute Künstler braucht, die aus der Freude an Gott und der Berührung mit seiner Gegenwart entstehen. Und auch heute bleibe die Liturgie unerschöpfliche Quelle der Inspiration. Wörtlich sagt er da:
Die Künstler, die sich diesem Auftrag unterwerfen, brauchen sich wahrhaft nicht als Nachhut der Kultur zu verstehen. Die leere Freiheit, aus der sie heraustreten, wird ihrer selbst überdrüssig. Die demütige Unterwerfung unter das, was uns vorangeht, setzt die wirkliche Freiheit aus sich heraus und führt uns zu der wahren Höhe unserer Berufung als Menschen.
Der Trierer Kirchenrechtler Christoph Uhli hat beim Internationalen Symposium zum 100. Todestag von Olivier Messiaen im Jahr 2008 diesen Gedanken von Josef Ratzinger an den Schluss seiner Ausführungen von damals gestellt und auf Messiaen hin ausgelegt, womit wir diese Sendung beschließen wollen. Er sagte damals:
Dieses beeindruckende Wort des heutigen Pontifex Maximus weiß sich im Leben und im Werk von Olivier Messiaen verwirklicht. In beidem zeigt er uns den Weg der Berufung eines jeden Menschen, der jener göttlichen Wahrheit gehorcht, die zugleich Schönheit ist. In seinem Gehorsam ist Messiaen zum Vorbild geworden, zum Vorbild im Glauben, dass die Heiligkeit sichtbar macht, die Heiligkeit Gottes in einem Menschen. Möglicherweise wird die Kirche darauf einmal zurückkommen und ihren Schatz mit diesem Vorbild füllen, zur Hilfe aller ihrer Glieder.